So, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer hier im Saal und digital an den Fernsehgeräten, sehr geehrte Sachverständige, liebe Frau Dr. Ossegowski und Herr Zich, guten Tag, lieber Herr Staatssekretär Professor Franke, liebe Kolleginnen und Kollegen, ganz herzliches Willkommen zur öffentlichen Anhörung des Ausschusses für Gesundheit. Sie alle wissen, dass zwischen dem Moment, als Sie die Einladung erhalten haben und heute, wo wir die Anhörung durchführen, Dinge in der Welt und auch in Deutschland und für die Regierung geschehen sind. Nichtsdestotrotz, der Ausschuss für Gesundheit arbeitet. Das sind wichtige Vorhaben, die wir miteinander beraten. Wir danken Ihnen sehr, dass Sie uns Ihren Sachverstand zur Verfügung stellen und werden diese Anhörung wie geplant durchführen, um den Erkenntnisgewinn, den wir davon gemeinsam haben können, auch zu erhalten. Also vielen Dank, dass Sie alle gekommen sind, wie immer. Und das ist jetzt, wie wir das alle miteinander kennen, ist diese Sitzung eine Mischung aus Präsenzsitzung und Online-Sitzung mit unseren Sachverständigen. Und alle, die im Zoom dabei sind, bitte ich, sich mit vollem Namen anzumelden, damit wir wissen, wer an der Anhörung teilnimmt, und Ihre Mikrofone zunächst stumm zu schalten. Wenn ich das hier richtig überblicke, ist das alles so geschehen. Danke dafür. Und bevor wir dann mit den Fragen und Antworten einsteigen, umreiße ich einmal ganz kurz für die Menschen, die jetzt nicht diesen Gesetzentwurf ganz intensiv gelesen haben, wie Sie als Sachverständige, worum es dabei geht. Der Gesetzentwurf trägt den Titel Entwurf eines Gesetzes zur Schaffung einer Digitalagentur für Gesundheit, kurz Gesundheitsdigitalagenturgesetz, und den finden Sie auf der Bundestagsdrucksache 20-13249. Und der dazugehörige Änderungsantrag, die Anträge, die finden Sie auf der Ausschussdrucksache 20-14-2331. Worum geht es in diesem Gesetzentwurf und den Änderungsanträgen, die ja auch Bestandteil der heutigen Anhörung sind? Die Bundesregierung ist der Ansicht, dass es im Rahmen der digitalen Transformation im Gesundheitswesen vor allem eine zentrale Stelle gibt, die fehlt, die für die Steuerung des komplexen Zusammenwirkens von Regelungen und Vorgaben verantwortlich ist. Auch fehlt es an den dafür erforderlichen Steuerungskompetenzen sowie an deren Umsetzung. Stringente Entscheidungsstrukturen und eine beschleunigte digitale Transformation sind jedoch essentiell für eine erfolgreiche sowie nutzen- und nutzerorientierte Digitalisierung im Gesundheitswesen. Die Gesellschaft für Telematik, die sogenannte Gematik, verantwortet die für die Digitalisierung erforderliche digitale Infrastruktur des Gesundheitswesens, nämlich die Telematik-Infrastruktur, und treibt die digitale Vernetzung der Akteure im Gesundheitswesen über die Definition und Durchsetzung verbindlicher Standards voran. Von der Gematik hängt somit entscheidend ab, wie gut und wie effizient die geplanten Digitalisierungsprozesse auf den Weg gebracht werden können. Die Bundesregierung will deshalb mit dem vorliegenden Gesetzentwurf die Handlungsfähigkeit der Gematik stärken, indem sie diese zu einer Digitalagentur Gesundheit ausbaut. Und wie das geschehen soll, welche neuen Aufgaben, Prozessverantwortlichkeiten künftig von der Agentur übernommen werden sollen, darüber werden wir heute mit Ihnen, sehr geehrte liebe Sachverständige, sprechen wollen. Wie machen wir das? Der Ablauf sieht Folgendes vor: Stehen uns insgesamt für Fragen und Antworten 60 Minuten zur Verfügung, und diese werden gemäß einer ausschussinternen Verabredung nach Stärke der Fraktionen und Gruppen auf zwei Frageblöcke aufgeteilt. Wenn Sie also sich jeweils präzise und so kurz wie möglich fassen, die Fragenden und die Antwortenden, dann können wir sehr viele Aspekte miteinander diskutieren. Wir haben diese Regel, dass Sie vor jedem Aufruf Ihren Namen sagen müssen, gestrichen. Ich rufe Sie ja sowieso mit Namen auf, also Sie können sofort anfangen, dann, wenn ich Sie aufgerufen haben werde, die Fragen zu beantworten. Was Sie aber einmal machen müssen, ist, falls Sie etwaige finanzielle Interessensverknüpfungen haben mit dem heute zu beratenden Gegenstand, dann müssen Sie die beim ersten Aufruf offenlegen. Die aufgerufenen Sachverständigen, das können wir streichen. Sobald Sie einen Redebeitrag machen, wenn Sie online aufgerufen werden, werden Sie im Videowürfel hier im Saal zu sehen und zu hören sein, auch sehr prominent. Das heißt, Sie sind dann für alle gut sichtbar und hörbar und werden auch im Parlamentsfernsehen bzw. im Videostream übertragen. Wir werden live im Parlamentsfernsehen jetzt schon übertragen und Sie alle wissen, dass das Wort Protokoll dann bei Zeiten auch auf der Internetseite des Ausschusses veröffentlicht wird. Vielen Dank allen, die da sind und die eine schriftliche Stellungnahme eingereicht haben. Auf der Tribüne, die meisten von Ihnen werden das wissen, dürfen Sie weder Beifallsbekundungen noch Missfallensbekundungen äußern, auch nicht fotografieren oder filmen, aber zuhören. Wir freuen uns sehr, dass Sie da sind. Ansonsten Handys natürlich ausschalten. Ein Klingeln kostet 5 € für einen guten Zweck. Und das waren genug der Vorworte. Und jetzt geht's los mit den ersten Fragen. Und das Fragerecht liegt zunächst bei der SPD. Und die Kollegin Heike Behrens hat das Wort. Bitte.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Meine erste Frage richtet sich an den GKV-Spitzenverband. Frau Dr. Pfeiffer, ich möchte Sie fragen, ob der GKV-SV die Interessen der Versicherten als einem Teil der Selbstverwaltung ausreichend berücksichtigt sehen, gerade auch im Blick auf ihre Finanzierungsverantwortung beim Zustandekommen von Entscheidungen der geplanten Agentur.
Frau Dr. Pfeiffer, bitte schön.
Ja, vielen Dank, Frau Abgeordnete, sehr geehrte Damen und Herren. Es ist ja bekannt, dass seit der letzten Legislaturperiode die Gematik als Gesellschaft zu 51% vom Bund getragen wird. Das bedeutet, dass wir als GKV-Spitzenverband erst mal 25% Gesellschafteranteile, später dann durch den Beitritt der PKV reduziert auf 22% der Gesellschafteranteile haben, gleichzeitig aber 100% der Finanzierung leisten müssen. Der GKV-Spitzenverband muss den Haushalt der Gematik finanzieren. Das heißt, wir haben hier eine Entscheidungsmöglichkeit als Vertreter der Interessen der Versicherten und der Arbeitgeber, also der Beitragszahlenden, nur in diesem Umfang der Anteile in der Gematik. Das heißt also, wenn der Bund hier der Auffassung ist, dass bestimmte Ausgaben, Aufgaben auf die Gematik übertragen werden, diese mit bestimmten Ausgaben verbunden sind, dann haben wir letztlich keine Möglichkeit, dieses zu verhindern. Wir sehen natürlich die Notwendigkeit, eine solche Gesellschaft zu haben, um die Telematikinfrastruktur voranzubringen. Deswegen haben wir ja vor vielen Jahren auch diese Gesellschaft gegründet. Es ist allerdings aus Sicht der Beitragszahler ein Unding, dass wir hier keine Möglichkeit haben, die Finanzierung dieser Gesellschaft zu beeinflussen, beziehungsweise hier die Finanzierungsverantwortung allein bei den Kassen, bei den Versicherten und Arbeitgebern der GKV liegen, aber gleichzeitig die Entscheidungshoheit ausschließlich beim BMG als Vertreter des Bundes.
Danke schön. Herr Miewes, bitte schön.
Ja, vielen Dank. Meine Frage geht an Frau Buhlinger-Göpfert vom Hausärztinnenverband. Und ich glaube, Frau Buhlinger-Göpfert, Sie sind zugeschaltet online. Der Zugriff auf die digitale Patientenakte ist aktuell so vorgesehen, dass er auf den Behandlungskontext begrenzt ist und die Voreinstellung ist auf 90 Tage ausgelegt. Die hausärztliche Betreuung ist auf Dauer angelegt. Wäre hier an dieser Stelle in diesem Kontext ein dauerhafter Zugriff auf die digitale Patientenakte wünschenswert? Bitte nehmen Sie dazu Stellung.
Frau Professorin Buhlinger-Göpfert, bitte sehr.
Ja, ein klares Ja zu der gestellten Frage. Jetzt schon haben wir ja über unsere Praxisverwaltungssysteme bereits dauerhaften Zugriff auf die Behandlungsdaten unserer PatientInnen. Ein dauerhafter Zugriff auch auf die elektronische Patientenakte wäre also aus hausärztlicher Sicht im Hinblick auf die Steuerungs- und Koordinationsleistung einer auf Dauer angelegten Arzt-Patienten-Beziehung, die ja derzeit so nur im hausärztlichen Sektor angelegt ist, nur konsequent und daher aus meiner Sicht absolut sinnvoll. Durch den Dauerzugriff könnten wir zum Beispiel bei dringlichen Anfragen rasch reagieren. Und wenn Fachärztinnen und Fachärzte zwischen den Besuchen in der hausärztlichen Praxis Befunde einstellen oder Ähnliches, können wir gezielt Informationen mit weiteren an der Patientenversorgung beteiligten Fachrichtungen, zum Beispiel Labore oder Apotheken, abgleichen. Das ist nötig für eine umfassende und ja auch gewünschte Steuerungs- und Koordinationsrolle. Ein Dauerzugriff für die hausärztlichen Praxen fördert also aus meiner Sicht unbedingt die Versorgungskontinuität und die Zusammenarbeit mit allen Beteiligten im Behandlungspfad.
Prima, vielen Dank.
Ja. Danke schön.
Gerne.
Vielen Dank. Frau Müller, bitte.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich hätte auch noch mal eine Frage an den Hausärzteverband. Aktuell erfolgt die Zustellung von Bescheiden durch die kassenärztlichen Vereinigungen an die Ärztinnen und Ärzte ausschließlich per Post. Wie kann Kommunikation in der Selbstverwaltung vom Gesetzgeber weiter vereinfacht werden?
Frau Professorin Bulinger-Göpfert, Sie haben erneut das Wort. Bitte.
Ja, der digitale Versand von Bescheiden über die TI mit KIM wäre aus mehreren Gründen eine sinnvolle Verbesserung gegenüber der postalischen Zustellung, wie sie ja bisher erfolgt. Erstens kann der KIM-Versand die Zustellung erheblich verkürzen, was ja gerade bei wichtigen Bescheiden, die auch ein zeitnahes Handeln erfordern, dann vorteilhaft ist. Und zweitens reduziert es natürlich über eine digitale Zustellung den Verwaltungsaufwand, auch die Kosten. Porto, Papier. Papier soll ja knapp sein, habe ich am Wochenende gelernt. Und es ist ein Plus an Effizienz, das dann, denke ich, doch langfristig allen Beteiligten auch zugutekommt. Und grundsätzlich ist es uns wichtig, dass Bescheide mit einem klaren Zeitstempel auch versehen werden können. Die Abrechnungen, Einsprüche hängen ja häufig auch von dem Zeitstempel ab. Und das kann auch über die KIM-Dienste in der Telematikinfrastruktur dann laufen. Und wichtig ist halt für uns, dass die Technik dann auch funktioniert und Bescheide zuverlässig vorliegen.
Dankeschön. Herr Dr. Wollmann.
Ja, meine Frage geht an den Einzelsachverständigen Rupp, TK. Sehr geehrter Herr Rupp, die EPA selbst zu nutzen, setzt voraus, dass ich mich als Versicherter oder Versicherte identifiziere. Erst danach kann ich online Einsicht nehmen, online Zugriffsberechtigung vergeben oder Vertreter benennen. Wie ist Ihre Erfahrung mit der Erstidentifikation der Versicherten auf hohem Sicherheitsniveau und sehen Sie hier weiteren Regelungsbedarf?
Herr Rupp, Sie sind auch online dabei und haben jetzt das Wort. Bitte.
Vielen Dank für die Frage. Es ist richtig, dass die Erstidentifikation und für den Zugang zur EPA aufwendig komplex ist. Und wir haben hierzu viele Versicherten auch befragt und es wird auch entsprechend zurückgemeldet, dass sie durch die hohen Aufwände und Schritte hier oftmals an die Registrierung dann auch nicht abschließen können. Wenn Sie das dann mit dem Banking-Bereich dann vergleichen, dann sehen Sie, dass Sie da eben auch andere Möglichkeiten haben und wir haben es jetzt hier mit der Gesundheits-ID und dem Zugang zu EPA doch mit wesentlich mehr Aufwänden zu tun. Deshalb sehen wir hier schon weiterhin Möglichkeiten der Vereinfachung im Prozess, dass auch ein Ausgleich geschaffen wird wegen den Datenschutzanforderungen einerseits und auf der anderen Seite der Nutzbarkeit andererseits, dass hier nochmals Vereinfachungen dann auch erfolgen können, weil wir ansonsten es eben nicht schaffen, dass wir unsere Versicherten in der Gesamtzahl auf die digitale Gesundheits-ID bringen. Und Schritte wären gewisse Prozessvereinfachungen, wenn wir das jetzt im europäischen Kontext vergleichen, wie dort der Zugang zur EPA ist, dann gibt es dort eben andere Sicherheitsanforderungen, die nützlicher und zugänglicher sind. Und das wäre ein Maßstab, an dem man sich dann auch hier orientieren kann. Das andere ist die Verschränkung mit den Identifikationsverfahren, die wir ohnehin jetzt in Deutschland haben. Also der EID ist ja mit der PIN ein Zugang dann auch zur Gesundheits-ID und damit zur EPA. Das wäre schon auch weiter zu verschränken, weil wir damit eben den Aufwand dann auch minimieren und die Bevölkerung jetzt ohnehin dann jetzt mit dem Personalausweis ausgestattet wird und dann auch den PIN erhält. Aber Nämlich hier gibt es eben den Rücksetzdienst, der jetzt wieder verhindert worden ist, dass der eben wieder auflebt und man jetzt nicht zum Bürgeramt gehen muss, um dann eine PIN wieder dann zu erhalten, als auch hier eine starke Verschränkung mit dem EID dann vorzunehmen.
Gut, vielen, vielen Dank. Diese 24 Sekunden in die nächste Runde. Gut, dann machen wir das. Dann geht jetzt das Fragerecht an die Union und Kollege Rüddel erhält das Wort. Bitte schön.
Vielen Dank. Wir haben eine Frage an den Bundesverband Gesundheits-IT, BVITG. Und wie bewerten Sie die vorgesehene Doppelfunktion der Digitalagentur als regulierende Instanz und Marktteilnehmer? Besteht hier ein Risiko für Interessenkonflikte und die Innovationsbereitschaft mittelständischer Anbieter und Hersteller?
Frau Wendling, bitte schön.
Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, vielen Dank für die Frage. Die kurze Antwort ist ja. Warum? Es ist tatsächlich nach einer Lesart eine Vermischung der Aufgaben der Gematik, nämlich auf der einen Seite als Zertifizierer, als derjenige oder diejenige Agentur, die Vorgaben macht, Spezifikationen, was völlig richtig ist. Auf der anderen Seite kann das Gesetz so gelesen werden, dass die Gematik selber auch Anwendungen entwickeln kann oder diese Entwicklungen nach außen vergeben kann. Und das ist ein unzulässiger, unserer Meinung nach, Eingriff in den Markt. Wenn das nicht so gelesen werden kann, wurde uns ja auch vielfältig gesagt, abgesehen davon wird das in der ersten Lesung der Bundestagsdebatte dazu ja auch von verschiedenen Abgeordneten verschieden gesehen, hilft vielleicht eine einfache Klarstellung des Gesetzes. Aber so wie es im Moment formuliert ist, kann man es so sehen, dass die Gematik eine Doppelrolle hat, die nicht, für uns nicht hinnehmbar ist und nachgeschärft werden muss.
Dankeschön. Und Dr. Kippels, bitteschön.
Ja, vielen herzlichen Dank, Frau Vorsitzende. Ich würde gerne die Frage richten an die ABDA und den AOK-Bundesverband. Der Gesetzentwurf sieht eine Verordnungsermächtigung für das Bundesministerium für Gesundheit vor, um das Aufgabenportfolio der Digitalagentur anzupassen und um zusätzliche Kompetenzen zu erweitern bzw. zu reduzieren. Eine Beteiligung des Bundesrates ist nicht vorgesehen. Wie bewerten Sie das?
Beginnen wir mit Frau Overwiening. Bitte schön.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vielen Dank für die Frage, Herr Kippels. Der gesamte Gesetzentwurf zeigt hier tatsächlich doch eine sehr, sehr starke Stärkung nochmal des BMGs gegenüber der Gematik, also der Gesellschaft oder dann der späteren Digitalagentur. Das wird noch weiter ausgebaut, ist ja heute mit 51% schon eine große Dominanz oder man könnte auch sagen, durchaus eine beherrschende Stellung. Es gibt ja durchaus aus der Erfahrung auch Abstimmungsverhältnisse 8:1, die, wenn sie damals nicht so gefällt worden wären, uns heute durchaus helfen würden. Aber da war auch hier die beherrschende Stellung. Und bis jetzt stand aber dort, dass es einen abschließenden, definierten Aufgabenkatalog gibt. Mit dieser neuen Formulierung steht, insbesondere sind das nur die Aufgaben. Und damit erweitert sich sozusagen beliebig das Aufgabenportfolio. Und das kann das BMG, Schrägstrich dann die Gematik, sich selbst eben geben. Da habe ich auch eine Doppelrolle, Gesellschafter und Verordnungsgeber und an sich auch noch eine dritte Rolle. Es ist auch noch die Rechtsaufsicht über die Gesellschaft beim BMG. Und wenn man das alles drei sieht, dann sehen wir das schon als ein Problem an und würden eine strikte Aufgabenkontrolle durch Parlament und auch Einbindung vielleicht des Bundesrates hier für sinnvoll erachten.
Danke. Und dieselbe Frage an Frau Nowotnik. Sie sind digital dabei. Wir sehen Sie auch schon im Würfel. Sie haben jetzt das Wort. Bitte.
Ja, vielen Dank. Ja, ich möchte das insbesondere aus Sicht des AOK-Systems auf die Verwendung unserer Beitragsgelder darstellen. Wir haben eine strenge Zweckbindung. Wir wissen nicht, welche Themen weiter auch finanzielle Ressourcen verbrauchen, auf die wir keinerlei Einfluss haben. Frau Pfeiffer hat das vorhin ja auch schon mal dargestellt, wie wir in der Mitbestimmung auch für unsere Versicherten sind. Von daher lehnen wir das ganz entschieden ab, sondern wenn weitere Aufgaben sind, die auch gegebenenfalls förderlich sind, muss vorher eine Mitbestimmung in der Form der Beteiligung und in der Abstimmung, insbesondere auch vielleicht mit dem GKV-Spitzenverband, durchgeführt werden.
Dankeschön. Herr Müller.
Bitte schön.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich habe eine Frage an die Vertreterin von Bitkom. Die geht in eine ähnliche Richtung, und zwar zur Abwehr von Gefahren und Beseitigung von Störungen der Telematikinfrastruktur werden hoheitliche Durchgriffsrechte der Digitalagentur gegenüber den Anbietern und Herstellern erheblich ausgeweitet. Ist diese Verschärfung aus Ihrer Sicht zur Verbesserung der Funktionsfähigkeit notwendig oder übersteigt das oder überschreitet das die Grenzen, die wir gerade schon gehört haben?
Ja, sehr geehrte Frau Vorsitzende, Entschuldigung, Sie auch. Sie haben jetzt das Wort. Bitte.
Dankeschön, Frau Vorsitzende. Ja, wir möchten zunächst betonen, dass die Anbieter selbst ein sehr großes Interesse daran haben, einen möglichst störungsfreien Betrieb der TI sicherzustellen. Und die geplante Ausweitung der hoheitlichen Durchgriffsrechte der Digitalagentur schätzen wir eindeutig als überzogen ein. Hinsichtlich der Beseitigung von Störungen suggeriert die geplante Regelung, dass die Digitalagentur Störungen besser verhindern oder beseitigen könne als die Unternehmen, die sie selbst entwickelt haben und betreiben. Insbesondere die niedrigere Eingriffsschwelle, bereits bei einer abstrakten Gefährdung der Funktionsfähigkeit oder Sicherheit der TI tätig zu werden, birgt das Risiko übermäßiger Eingriffe und dürfte eine Störungsbeseitigung eher behindern als fördern. Zudem kritisieren wir, dass die Einführung eines breiten Ersatz nach Vornahmerechtes der Digitalagentur erlaubt, Maßnahmen zur Störungsbeseitigung ohne weitere Ankündigung umzusetzen. Das ignoriert erneut, dass in erster Linie Anbieter und Hersteller das technische Fachwissen besitzen, um die Probleme schnell und effektiv zu beseitigen. Und auch hinsichtlich IP-Rechte sehen wir hier mögliche Gefährdungen oder rechtliche Auseinandersetzungen, die bevorstehen könnten.
Dankeschön. Herr Rüddel, Sie können erneut fragen.
Vielen Dank. Ich habe eine Frage an den Verband der privaten Krankenversicherung, PKV. In Ihrer Stellungnahme schreiben Sie, dass PKV-Versicherte Nachteile bei der EPA für alle haben, und Sie fordern die zustimmungsfreie obligatorische Vergabe der krankenversicherten Nummer für die Versicherten. Können Sie uns das bitte erläutern? Und warum gibt es die Regelung bis heute noch nicht?
Frau Schlieker, Sie sind auch online dabei und haben jetzt das Wort.
Ja, herzlichen Dank für die Frage. Ja, Kernstück der Digitalisierungsstrategie des BMG ist ja die EPA für alle. Und die Krankenversichertennummer ist die Voraussetzung für diese EPA, für das E-Rezept und für alle anderen Anwendungen. Und sie wird da gebraucht als ein eindeutiger Identifikator. Und sie ist auch die Grundlage für die digitalen Identitäten, auch für andere Zwecke, wie für die ganzen Implantateregister, Krebsregister und so weiter, braucht man diese Nummer. Und in der PKV haben wir das Problem, die Nummer wird gebraucht, aber sie ist in der Regel nicht vorhanden. Denn anders als in der GKV gibt es keinen gesetzlichen Automatismus zur Bereitstellung einer KVNR. Diese Nummer muss in einem individuellen Prozess aufwendig generiert werden. Und dabei brauchen wir die aktive Mitwirkung der Versicherten. Also die müssen einen Antrag stellen, insbesondere damit eben die datenschutzrechtlichen Einwilligungen in die Nutzung von personenbezogenen Daten vorhanden sind. Die Unternehmen sind da sehr aktiv, also die schreiben seit geraumer Zeit ihre Versicherten an, damit diese Einwilligung gegeben wird, aber es gibt unzureichende Rückmeldequoten. Also seit 2 Jahren, seit Oktober 2022, werden Mailings verschickt, digital und auch postalisch, und bis heute sind gerade mal 10% der PKV-Versicherten mit einer KVNR versorgt. Also es ist ein sehr, sehr aufwendiger, ein sehr bürokratischer und sehr teurer Prozess. Und man wird damit auch nie ansatzweise alle Versicherten erreichen. Also wir merken gerade bei den Gruppen, die es wirklich brauchen, also die vulnerablen Gruppen, die chronisch Kranken, die Älteren, die Pflegebedürftigen, die fremdsprachigen Versicherten, die erreichen wir in der Regel nicht. Und aus diesen Gründen und weil wir auch wirklich die Digitalisierung vorantreiben wollen, fordern wir seit Jahren eine gesetzliche Regelung, damit die PKV-Unternehmen die KVNR für jeden Versicherten zustimmungsfrei und obligatorisch bilden können. Dann wäre die Nummer vorhanden, wenn sie wirklich gebraucht wird im Behandlungsfall. Und dann würde sich auch die Opt-out-EPA und das E-Rezept in der PKV durchsetzen. Wir haben mit dem BMG mehrfach und immer wieder gesprochen.
Ja. Wollen Sie noch das haben?
Ja, genau. Ich würde gerne noch einmal ausführen. Also wir haben immer wieder auch mit dem BMG gesprochen und haben konkrete Umsetzungsvorschläge unterbreitet, die aber bis heute nicht aufgegriffen wurden. Und darum hoffen wir wirklich, dass die heutige Anhörung dazu beiträgt, den Druck zu erhöhen. Und wir bitten Sie, liebe Abgeordnete, ausdrücklich um Unterstützung.
Jetzt, gut, vielen Dank. Die Minute, die jetzt hier überher verbraucht wurde, wird zulasten der nächsten Runde
abgezogen und nur für alle Sachverständigen einmal. Ich gucke dann immer die Fraktionen an, ob die wollen, dass die Frage so ausführlich beantwortet wird. Wenn ich das Signal bekomme, ja, dann können Sie gerne weiterreden zulasten der nächsten Runde. Wenn ich das Signal bekomme, nein, dann werde ich Sie sanft darauf hinweisen. Ja, das ist also, es entscheiden die Abgeordneten. Das machen wir per Blickkontakt, nur damit das für alle klar ist. Und jetzt geht das Fragerecht an Bündnis 90 Die Grünen. Kollege Dr. Dahmen, bitte.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich würde gerne den Einzelsachverständigen Professor Karganidis fragen wollen. Wir leben ja zweifelsohne in krisenhaften Zeiten. Und in Zeiten großer Krisen ist es durchaus üblich, bei der Vielfalt an Aufgaben, die priorisiert werden müssen, die nach dem Eisenhower-Prinzip nach Dringlichkeit und Wichtigkeit zu clustern. Das Gesetz, was wir jetzt heute hier beraten, in Bezug auf Dringlichkeit und Wichtigkeit, wenn Sie aus Blick eines Mitglieds der Regierungskommission, die die aktuelle Bundes Regierung in wichtigen gesundheitspolitischen Fragen berät, draufschauen, ist das ein wichtiges oder und ein dringliches Gesetz?
Herr Professor Karaganidis, bitte schön.
Ja, sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Abgeordnete, vielen Dank für die Frage. Ich glaube, man muss die Frage in einem Dreiklang beantworten. Wir hatten ja letzte Woche die Anhörung zum Notfallgesetz, was ich für absolut essentiell und nicht aufschiebbar halte. Und wir hatten letzte Woche ja auch darüber gesprochen, wie extrem wichtig die Digitalisierung ist und die Vernetzung sowohl der Leitstellen als auch der Krankenhäuser. Und in dem Zusammenhang und auch in dieser Nichtaufschiebbarkeit dieses Notfallgesetzes in meinen Augen ist dieses Gesetz besonders wichtig, weil wir eine Standardisierung brauchen und es in Zukunft natürlich schaffen müssen, in Deutschland die Patienten gleichwertig zu versorgen. Der dritte Punkt, den ich für genauso wichtig halte, ist, dass wir in Deutschland endlich zu dem Punkt kommen, und auch das ist für die Notfallversorgung elementar, dass Pflege selbstständig behandeln darf. Und ich glaube, in diesem Dreiklang wäre es wirklich gut, wenn der Bundestag sich noch dazu entschließen könnte, alle drei Gesetze auf den Weg zu bringen.
Danke schön, Herr Dr. Dahmen.
Vielen Dank für die Auskünfte. Ich würde, Frau Vorsitzende, gern weiter die Gematik fragen wollen. Wir haben gerade gehört, dass es sich hier bei diesem Gesetz um ein wichtiges und dringliches Gesetz handelt. Sehen Sie das auch so? Warum und was würde passieren, wenn man dieses Gesetz nicht mehr in dieser Legislatur beschließt?
Herr Dr. Hartke, bitte schön.
Ja, vielen Dank. Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Abgeordnete, ja, in der Tat, auch wir als Gematik sehen das als ein wichtiges und dringliches Gesetz an. Das Gesetz bündelt aus unserer Sichtweise die Erfahrungen, die wir über die ganzen letzten 4, 5 Jahre gemacht haben beim Thema, wie kommen wir im deutschen Gesundheitswesen voran mit Digitalisierung? Wie können wir nutzerzentriert digitalisieren? Wie können wir Interoperabilität sicherstellen? Wie können wir besser sein bei der Geschwindigkeit der Zurverfügungstellung? Das heißt, viele Dinge, die wir gelernt haben, die heute vielleicht uns bekanntermaßen Schwierigkeiten machen in der Digitalisierung des deutschen Gesundheitswesens, sollen mit den Regelungen dieses Gesetzes noch mal verbessert werden, enger gezogen werden. Das heißt, ohne dieses Gesetz werden wir weiter in der Situation, die wir heute haben, wo es Probleme mit der Stabilität gibt, wo es heute vielleicht teilweise Probleme mit der Nutzerzentrierung gibt, wo es heute Probleme gibt mit dem Thema Geschwindigkeit des Voranschreitens haben, sodass wir unserer Ansicht nach sehr dringend dieses Gesetz brauchen, um weiter das Thema Digitalisierung gut für die Nutzenden und Nutzer und effizient voranbringen zu können.
Dankeschön. Herr Dr. Dahmen, bitte.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Wir haben ja jetzt in den Fragen durchaus auch einiger anderer Kollegen und auch den Antworten der Sachverständigenverbände schon gehört, dass es gute Verbesserungsvorschläge noch an dem Gesetz gibt. Ein Punkt, den der Kollege Rüttel angesprochen hatte, war ja die Kritik, dass es nicht klug ist, wenn die Gematik gleichzeitig Anbieter, also Entwickler von Leistungen ist und gleichzeitig Aufsichtsbehörde ist. Ich würde deswegen den GKV-SV fragen wollen, was wäre denn eine Lösung, wie man das Gesetz so präzisieren, weiterentwickeln könnte, dass dieses Missverständnis oder diese Gefahr, die da auch von Ihnen gesehen wird, ausgeschlossen wäre?
Frau Dr. Pfeiffer, bitte.
Ja, vielen Dank. Wir sehen diese Problematik auch, weil die Gematik durch die Regelungen in unterschiedliche Rollen kommt. Also einmal Aufsicht, zum anderen eben auch Entwickler, Produzent von Produkten. Wir würden es gut finden, wenn präzisiert wird, dass sich diese Möglichkeit, eigene Produkte anzubieten, ausschließlich auf zentrale Komponenten und Dienste erstreckt. Also das, was nur einmal in der Telematikinfrastruktur vorhanden sein muss, das macht Sinn, dass das auch von der Gematik entsprechend entwickelt und angeboten wird bzw. beauftragt wird. Aber das sollte eben präzise auf diese zentralen Komponenten und Dienste beschränkt sein.
Danke schön. 30 Sekunden in die nächste Runde. Und jetzt geht das Fragerecht an die FDP. Wer macht sich bereit?
Mein Name ist Maximilian Funke-Kaiser.
Herr Funke-Kaiser, natürlich, das weiß ich. Bitte, ich sage nur in den Namensschild
jetzt gemerkt, nicht.
Es gibt so Tage, wo Dinge schwieriger
sind. Das ist der Nachteil, schön, wenn man immer nur für Digitalgesetze im Gesundheitsausschuss ist. Ich möchte meine Frage richten an Einzelsachverständige Silvia Thun. Mit dem Digitalgesetz sind ja umfassende Vorgaben zur Umsetzung von allgemein geltenden Datenstandards eingeführt worden. Und zur Umsetzung wurde auch die Etablierung eines sogenannten Kompetenzzentrums für Interoperabilität im Gesundheitswesen vorgenommen. Eines der umfassendsten Probleme im Bereich der Interoperabilität ist ja die mangelnde Umsetzung von einheitlichen Datenstandards. Das ist uns mittlerweile, glaube ich, allen bewusst. Bitte beschreiben Sie aus Ihrer Sicht die sinnvollste Vorgehensweise zur Definition von Vorgaben zu semantischen und auch syntaktischen Standards, Profilen, Leitfäden betreffend der Interoperabilität. Und bitte gehen Sie hier vor allem auch auf die Notwendigkeit einer nationalen Koordinierung und die Bedeutung einer Stelle, die Normierung und Definition vornimmt, ein.
Frau Professorin, ja, bitte.
Dankeschön. Interessenskonflikt. Ich leite das Interop Council des BMG-Gematik. Es ist natürlich wichtig, dass ich bei den IT-Standards die internationalen Standards einsetze und die auch mitgestalte. Und hier ist es so, es handelt sich um Gesundheitsdaten. Und Gesundheitsdaten sind nicht nur datenschutzrechtlich sehr gefährdet, sondern natürlich auch in Richtung der Patientensicherheit. Wenn wir hier diese einheitlichen Standards, die international eben auch festgelegt werden und dann leicht angepasst werden für Deutschland, nicht in einer Hand, in eine zentrale Hand geben, dann kann es dazu kommen, dass auch trotz der Einführung von Standards wie FHIR es eben zu verschiedenen FHIR-Dialekten kommen kann, genau wie ein Dialekt in der Sprache.
Dankeschön. Herr Funke-Kaiser, fahren Sie fort.
Vielen Dank. Eine Lösung oder die Lösung dafür, dass die eingehalten werden, ist ja die Konformitätsbewertung. Meine nächste Frage richte ich an den Bitkom, denn wir müssen hier auch noch mal anschauen, was im GEDAG noch drinnen steht. Gemäß Paragraph 332b können Leistungserbringer mit Anbietern und Herstellern von informationstechnischen Systemen eine Rahmenvereinbarung abschließen. Und diese kann Leistungspflichten, Vertragsstrafen, Preise, Laufzeiten etc. umfassen. Die Verhandlungspartner für die Leistungserbringer sind da die Kassenärztliche Bundesvereinigung. Und in dem Regelungsvorschlag zu Paragraph 387 ist die Erhebung von ermäßigten Gebühren für solche Anbieter und Hersteller vorgesehen, die zuvor eine Rahmenvereinbarung nach Paragraph 332b abgeschlossen haben. Die Gebühren umfassen Kosten, die die Digitalagentur Gesundheit im Rahmen der Konformitätsbewertung den Antragstellern erhebt. Und jetzt meine Frage, könnten Sie bitte wiedergeben, ob es Unterschiede im Umgang der von mir am Anfang angesprochenen Konformitätsbewertung gibt? Bitte gehen Sie hier auch auf die Vorgaben für alle Anbieter und Hersteller ein, die im Rahmen einer Zertifizierung durch die Konformitätsbewertungsstelle abgeprüft werden.
Frau Dr. Benz, dafür haben Sie eine Minute, bitte.
Danke. Sollte reichen. Der Regelungsvorschlag in Paragraph 387 reiht sich aus unserer Sicht ein in den Bereich der ordnungspolitisch fragwürdigen Vorhaben in dem Gesetzentwurf. Bei der Konformitätsbewertung handelt es sich um eine rein technische Begutachtung der jeweiligen Software, verbunden mit der Überprüfung der Einhaltung vorgegebener Spezifikationen. Bei den Rahmenvereinbarungen zwischen Herstellern und Kassenärztlicher Bundesvereinigung, sofern diese abgeschlossen werden möchten, handelt es sich um umfängliche vertragliche Gestaltungsmöglichkeiten, wie Sie auch ausgeführt haben. Die technische Überprüfung der Software im Rahmen der Konformitätsbewertung ändert sich durch eine bloße Teilnahme an der Rahmenvereinbarung in dem Umfang nicht. Und ob Hersteller und Anbieter die von der Kassenärztlichen Vereinigung vorgegebenen Preisvorgaben akzeptieren, steht auch nicht im direkten Zusammenhang mit den tatsächlichen Kosten für die Konformitätsbescheinigung. insbesondere weil auch die Rahmenbedingungen der KBV im Hinblick auf die Konformitätsbewertung gar keine kostenersparenden Vorprüfungen erlauben würden. Und von daher sehen wir das als einen Eingriff in oder Verletzung in die Vertragsfreiheit.
Dankeschön. Und jetzt geht das Fragerecht an die AfD. Herr Schneider, bitte.
Danke für das erteilte Wort. Meine erste Frage geht an GKV und KBV. Die Digitalagentur strebt ja eine relativ zentrale Kontrolle über digitale Prozesse im Gesundheitswesen an. Sehen Sie darin eine problematische Machtkonzentration? Und welche Alternativen könnten Sie sich zu dieser doch sehr zentralisierten Regelung vorstellen?
Frau Dr. Pfeiffer, wir beginnen mit Ihnen, bitte.
Ja, vielen Dank. Ich habe ja vorhin auch schon mal dargestellt, wir haben eine Situation, in der die Gematik eine wichtige Rolle im Gesundheitswesen spielt für die Telematik-Infrastruktur. Es ist auch zwingend und notwendig, dass es eine solche zentrale Rolle gibt, weil nämlich bestimmte Anforderungen auch zentral festgelegt werden müssen. Also seien es Spezifikationen, seien es Festlegungen über Standards und so weiter. Dazu braucht es eine zentrale Agentur. Unser Problem ist dabei, dass es hier eine Entscheidungskonstellation gibt, wo der Bund eine Mehrheit von 51% hat, die gesetzlich Versicherten aber 100% der zusammen mit der PKV der Finanzierung leisten müssen. Das heißt also hier an der Stelle die Finanzverantwortung nicht mit der Entscheidungsverantwortung übereinstimmt. Des Weiteren ist ja in diesem Gesetzentwurf vorgesehen, dass die Gematik bei bestimmten Sicherheitsproblemen die Möglichkeit hat, hier zu intervenieren. Das halten wir auch für sinnvoll und notwendig, damit eben dieses große Geflecht, was wir in der Telematikinfrastruktur haben, tatsächlich auch funktional ist und es nicht zu Störungen kommt, beziehungsweise wenn es zu Störungen kommt, diese auch beseitigt werden können. Das heißt also, es braucht Steuerungsfunktionen. Allerdings sehen wir für uns die Notwendigkeit, auch mehr Steuerungsfunktionen innerhalb der Gesellschaft zu haben, insbesondere bei den Finanzierungsfragen.
Frau Dr. Steiner, selbe Frage an Sie, bitte.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Wir begrüßen grundsätzlich die Intention des Gesetzesentwurfs, hier der Gematik mehr Durchgriffsrechte zu geben, weil wir gerade an der Einführung der EAU und auch des E-Rezeptes gesehen haben, wie notwendig und wichtig eine stabile, sicher laufende, zuverlässige Telematikinfrastruktur ist. Insofern ist das aus unserer Sicht wichtig. Wir halten es sogar für erforderlich, dass die vor allem neue Anwendungen, Dienste, Komponenten im Rahmen der Zulassung dann auch ausreichend erprobt und getestet werden und dass das auch sichergestellt wird. Wir würden hier auch eine Klarstellung sehen, dass sich dieses auch auf die Primärsysteme, also auf die Softwaresysteme, die in der Praxis eingesetzt werden, sich eben so erstreckt. Jetzt sieht der Gesetz.
Gut, dann vielen, vielen herzlichen Dank. Die Sekunden ziehen wir ab, aber jetzt dann nehmen wir, beenden wir jetzt diesen Block und gehen über zur Gruppe Die Linke. Frau Vogler hat das Wort. Bitte.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende, und meine große Hochachtung an die Sachverständigen, die uns heute zu diesem Gesetzentwurf, der ja eigentlich schon hirntot ist, doch noch beraten. Wir werden ja auch klüger damit. Und meine erste Frage geht an die BAGFW. Die Gematik und damit das, also die Digitalagentur und damit das BMG sollen ohne Beteiligung des Bundestages zentrale Richtungsentscheidungen bei der Digitalisierung des Gesundheits- und Pflegesystems treffen können. Wie bewerten Sie das?
Frau Dr. Fix, bitteschön.
Ja, keine Interessenskonflikte. Vielen Dank für die Frage. Ja, wir kritisieren ebenso wie viele andere im Raum, zum Beispiel die Kollegin von der ABDA, dass sich der Gesetzgeber der Möglichkeit begibt, selbst sozusagen hier die Aufträge an die künftige Digitalagentur zu steuern. Das kritisiert auch der Bundesrat. Wir sehen darin sozusagen ein echtes ordnungspolitisches Problem. Das sollte nicht passieren. Und was die Pflege anbelangt, sinken damit auch noch mal die Beteiligungs- und Mitwirkungsmöglichkeiten, denn die Pflege sitzt bisher nur im Beirat der Gematik, der im Übrigen auch nicht umbenannt wird als Beirat der Digitalagentur. Und wenn sich an dem Gesetz nichts ändern sollte, sehen wir es als Mindestmaß an, dass gewissermaßen hier der Beirat auch die Möglichkeiten bekommt, die Roadmap zur Roadmap Stellung zu nehmen. Dankeschön.
Danke. Die 30 Sekunden, bitte.
Dann meine nächste Frage an die DKG. Sie stellen ja in Ihrer Stellungnahme eindrücklich dar, dass Fristen bei der Umsetzung von Digitalisierungsmaßnahmen im Gesundheitswesen schon zusammen um 85 Jahre verschoben wurden. Welche Alternativen sehen Sie zu einer gesetzlichen Fristsetzung?
Herr Bayer, 10 Sekunden, bitte.
Ja, schönen Dank für die Frage. Wir würden uns wünschen, dass eine realistische und verlässliche Planung auf Basis einer Abstimmung mit allen Beteiligten, also Gematik, Interessen, Standesvertretung der Nizza Industrie erfolgt. Und diese Planung sollte alle Digitalisierungsvorhaben, Implantate, Register, aber auch Klinikatlas, ganze KZG betreffen. Und das kann dann zwar normativ verbindlich festgelegt werden, aber sollte vom Normgeber nicht mehr in Frage gestellt werden.
Gut, danke schön. Und BSW ist nicht anwesend, sodass dann das Fragerecht an die SPD wieder geht. Frau Stamm-Fiebig, bitte.
Danke Ihnen, Frau Vorsitzende. Meine Frage geht an den Hausärzteverband, Frau Professor Bullinger-Göpfert. Wir wollen aktuelle Software in den Praxen, die Kommunikation, Behandlung und Abrechnung vereinfachen. Erwarten Sie durch das Gesetz viele aufwendige PVS-Wechsel und eine hohe Last bei den Dienstleistern? Finden Sie die Übergangsfristen in diesem Zusammenhang angemessen?
Frau Professorin Bullinger-Göpfert, bitte schön.
Ja, also aus der Vergangenheit wissen wir, dass Ärztinnen und Ärzte sehr träge sind im Wechsel ihres PVS-Anbieters. Das hat mit den bisherigen Regelungen dazu zu tun gehabt. Und wir erwarten uns von der neuen Gesetzgebung in der Tat Erleichterungen beim PVS. Wechsel, auch im Hinblick auf die Fristenregelung, die jetzt stattfinden soll, das würden wir tatsächlich sehr begrüßen.
Dankeschön, Frau Baradari.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich hätte ganz gerne die Stellungnahme von dem AOK-Bundesverband von Frau Nowotnik zu folgender Frage. Der Gesetzentwurf sieht vor, dass die Gesellschaft für Telematik bzw. die geplante Agentur mehr Durchgriffsmöglichkeiten in Bezug auf die Störungsbeseitigung und Gefahrenabwehr im Rahmen der Telematikinfrastruktur erhält. Wie bewerten Sie die vorgesehenen Regelungen?
Frau Nowotnik, bitte sehr.
Ja, vielen Dank. Also wir begrüßen die Regelung, dass es auf jeden Fall einen größeren Kontrollrahmen gibt. Wir haben es vorhin auch schon angesprochen worden, beim E-Rezept immer wieder auch technische Probleme gehabt. Da erwarten wir oder erwünschen wir uns, dass über die Gematik dort mehr Steuerungssysteme eingesetzt werden, dass solche Ausfälle deutlich verringert werden.
Dankeschön. Herr Mende.
Vielen Dank. Ich hätte folgende Frage an den GKV-Spitzenverband. Der Gesetzentwurf sieht vor, dass PVS-Anbieter künftig die Leistungserbringenden beim Wechsel ihres PVS-Systems unterstützen müssen. Beispielsweise, indem sie die Patientendaten in interoperable Form zur Verfügung gestellt werden. Wie bewerten Sie diese Regelung, insbesondere im Hinblick auf den anstehenden Rollout-Prozess der EPA für alle?
Frau Dr. Pfeiffer, bitte sehr.
Ja, vielen Dank. Ich denke, oder wir sind der Auffassung, dass das sehr wichtig ist. Wir haben in der Vergangenheit erlebt, dass gerade die PVS-Anbieter sozusagen der Schlüssel dazu sind, dass wir schnell neue Regelungen, neue Anwendungen in die Fläche bringen, wenn das eben in den Systemen nicht gut umgesetzt ist. Und da ist nicht nur die Frage der Schnittstellen entscheidend, sondern auch die Frage der Usability. Und gleichzeitig haben wir eben die Situation, dass Ärztinnen und Ärzte ungern ihr Praxisverwaltungssystem ändern oder wechseln. Das ist natürlich einmal eine Frage der Bequemlichkeit, aber es ist eben auch eine wichtige technische und rechtliche Frage, wenn nämlich nicht sichergestellt ist, dass das Archiv, also die Dokumentation der Praxen auch 1:1 übertragen wird. Deswegen sind hier Erleichterungen unglaublich wichtig, um hier schneller auch in der Praxis, in der Fläche Veränderungen herbeizuführen.
Dankeschön. Frau Engelhardt.
Vielen Dank. Meine Frage richtet sich an die TK. Inwiefern halten Sie es für sinnvoll, für die elektronische Patientenakte eine Vertretungsregelung für die Unterstützung von Offlinern zu etablieren, die nicht die Authentifizierung auf hohem Sicherheitsniveau voraussetzt?
Herr Rupp, bitte sehr.
Ja, wir finden das sehr wichtig, dass gerade diejenigen, die jetzt nicht einen digitalen Zugang zur EPA haben, möglichst einfach dann auch hier die EPA dann auch hier einsetzen können, dass sie dort Regelungen haben, dass sie einen einfachen Zugang haben. Mit dem hohen Sicherheitsniveau ist das sehr komplex und sehr aufwendig. Und von daher da auch die klare Stellungnahme dazu. Wir müssen den Prozess vereinfachen. Wir müssen darauf ausrichten, dass gerade diejenigen, die eben keinen digitalen Zugang haben, auch von der EPA dann profitieren können. Es gibt erste Ansätze mit den Ombudsstellen, die wir jetzt als Kasse ja dann einrichten, aber die decken nur einen Teil von diesen Rechten ab. Hier ist also der Bedarf, noch weitere Möglichkeiten zu schaffen, dass es einen Einfachzugang für diese Versierten gibt.
Dankeschön. Frau Rudolph.
Ja, vielen Dank. Meine Frage geht nochmal an Sie, Frau Nowotnik vom AOK-Bundesverband. Einige Kassen und auch der Bundesrat fordern ja mittlerweile, dass auch die Kassen mehr Einflussnahme und mehr Einbeziehung bei der Terminvergabe von ärztlichen Terminen zur ergänzenden Entlastung ihrer Versicherten bekommen sollen. Mich würde interessieren, was hinter dieser Forderung steckt und wie Sie die für uns einordnen würden.
Frau Nowotnik, bitte.
Ja, vielen Dank. Also wir sehen es als essentiell an, dass wir in der Beratung unserer Versicherten eben genau solche Portale, solche Plattformen nutzen können, um mit in den Gesprächen eben auch gleich über Terminbuchung und so weiter vorzugehen. Wir wollen es aber auch unseren Versicherten anbieten, über unsere eigenen Angebote, dass dort eine Verknüpfung mit den Plattformen zur Terminvergabe auch eingerichtet werden. Also wir würden das als sehr wichtig für die schnelle Beratung, insbesondere bei besonderen Krankheitsfällen, für sehr wichtig erhalten, da einen Zugriff zu bekommen.
Dankeschön, Frau Behrens oder Herr Mewes. Herr Mewes, bitte.
Ich mache direkt weiter. Meine Frage geht an Frau Overwiening von der ABDA. Es ist ja so, dass die Bürgerinnen und Bürger eine digitale Identität brauchen, um sich authentifizieren zu können und Einsicht in ihre eigene EPA zu nehmen. Wie beurteilen Sie die derzeitig vorgesehenen Möglichkeiten, insbesondere für nicht digital affine Menschen, eine digitale Identität zu erlangen? Und welche Möglichkeiten sehen Sie in diesem Kontext?
Frau Overwiening, Sie haben das Wort.
Ja, vielen Dank für die Frage. Vielen Dank für die Worterteilung. Die Frage ist an uns schon vor 2 Jahren herangetragen worden. Wie könnten Apotheken helfen, digitale Identitäten zu erzeugen, dass es leichter ist für Menschen, die eben auch nicht besonders digital affin sind? Wir sind dann vor 2 Jahren auch in die Arbeit eingestiegen, um eben hier entsprechende Antworten zu geben, mussten jetzt allerdings leider feststellen, dass dieses Vorhaben, was man uns vor 2 Jahren in Aussicht gestellt hat, dass dieses Vorhaben jetzt eingestellt worden ist oder zumindest zurzeit nicht weiter verfolgt wird. Aus welchen Gründen auch immer, das mögen diejenigen noch mal erläutern, die eben das hier so entsprechend haben fallen lassen. Und jetzt ist es natürlich für Menschen, die offline sind, besonders schwierig, dass sie einen Zugang bekommen. Natürlich kann man sich das vorstellen, dass sie analog Unterstützung bekommen, in der Apotheke gerne oder wo auch immer. Aber das Verfahren, wie es jetzt gerade gedacht ist, ist wirklich hochgradig kompliziert, ist sehr umständlich und hat eigentlich mit der grundsätzlichen und ursprünglichen Idee leider nichts mehr zu tun. Das bedauern wir sehr.
Dankeschön. Frau Müller, wir haben noch Herr Mewes weiter.
Genau, wir würden die letzten Sekunden würde ich gerade noch abschließen und die gleiche Frage noch an Herrn Hartke von der Gematik richten und um eine Kurzumstellungnahme bitten.
Ja, vielen Dank.
Also, Dr. Hartke, bitte.
Dankeschön. Ganz kurz. Es ist in der Tat so, dass wir heute 4 Möglichkeiten haben, um eben an diese Gesundheitsidentität zu kommen. Man braucht seinen Personalausweis mit PIN oder seine EGK mit PIN oder man kann eben in die Geschäftsstelle Krankenkasse gehen oder man kann das per Postident-Verfahren machen. Und die Erfahrung ist, wir machen das ja bereits seit einigen Monaten, dass es in der Tat für Menschen, die nicht sehr digital affin sind, durchaus seine Hürden hat, diesen Prozess durchzuführen. Insofern mit Sicherheit irgendeine Art von Unterstützung in diesem Kontext positiv wäre unserer Wahrnehmung nach.
Vielen Dank für die Antworten.
Dankeschön. Und jetzt geht das Fragerecht wieder an die Union und Frau Borchert hat das Wort. Bitte.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Meine Frage geht an die Deutsche Krankenhausgesellschaft. Ist die online dazugeschaltet?
Genau, die ist online dabei. Ist Herr Bayer, der ist da.
Ja, vielen Dank. Mit der geplanten Sanktionsregelung im Krankenhausentgeltgesetz soll die Inoperabilität der in den Krankenhäusern eingesetzten informationstechnischen Systeme verbessert werden. Krankenhäuser sollen Abschläge hinnehmen, wenn die eingesetzten Informationssysteme nicht die verbindlichen Festlegungen umsetzen. Glauben Sie, dass eine Sanktionsregelung gegen die Krankenhäuser diese, die Inoperabilität verbessern kann?
Herr Bayer, bitte sehr.
Ja, schönen Dank für die Frage. Nein, das glauben wir nicht. Also wir unterstützen im Kern das Thema Interoperabilität und halten das auch für extrem wichtig. Wir sehen ja, welche Probleme wir sonst haben. Aber es ist, glaube ich, naiv zu denken, dass man ein KISS-System so einfach wechseln kann. Also es ist nicht so, dass ein IT-Leiter jedes Jahr bei Verifox guckt, welches KISS-System momentan die besten Funktionen zum billigsten Preis anbietet und dann den KISS-Anbieter wechseln kann, sondern er hat eine gewisse Abhängigkeit von dem KISS-Hersteller und ist daher auch davon abhängig, ob dann auch tatsächlich diese Interoperabilitätsvorgaben eingehalten werden. Dann das Krankenhaus mit Sanktionen zu belegen, halten wir für den falschen Weg. Also das kommt uns fast so vor wie so eine Art, wie bei dem Heizungsgesetz, wo man auch versucht hat, funktionierende Technik dann per Gesetz zu verbieten. Jetzt werden Sie sagen, okay, nicht alles, was hinkt, ist ein Vergleich, aber das stimmt auch, weil der Wechsel eines KISS ist deutlich komplexer als der Ausbau von Gasheizung und der Einbau von Wärmepumpen. Und es erfolgt noch nicht mal eine Finanzierung dann dessen. Das haben wir auch immer wieder gefordert als Deutsche Krankenhausgesellschaft, irgendwie eine nachhaltige und angemessene Finanzierung solcher Vorhaben.
Herr Rödel, bitte.
Vielen Dank. Ich habe eine Frage an BVITG. Künftig sollen Benutzerfreundlichkeit und User Experience durch die Digitalagentur definiert und vorgegeben werden und sich nicht durch Nutzeranforderungen und individuelles Nutzerempfinden herauskristallisieren. Also sozusagen Vorgaben statt Wettbewerb. Wie bewerten Sie das?
Frau Wendling, bitte sehr.
Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Abgeordnete, es ist schwierig, weil wer beurteilt denn am Ende, was nutzerfreundlich ist? Ich habe immer das Beispiel, wenn mein verstorbener Mann und ich uns überlegt haben, ein Auto zu kaufen, habe ich völlig andere Anforderungen als er. Und das ist im Grunde genommen bei allem so. Und das ist auch bei IT so. Es gibt Leute, die ein Phone mit einem Apfel drauf haben. Es gibt andere, die das andere Betriebssystem besser finden. Also es ist schwierig zu beurteilen, was ist eigentlich nutzerfreundlich. Und dann ist es wichtig, wenn man sowas schon machen will, dass verlässliche Kriterien dahinter liegen, die objektiv und nachvollziehbar sind. Aber insgesamt ist eigentlich Nutzerfreundlichkeit ein Wettbewerbsmerkmal. Und derjenige Anwender kann sich eben aussuchen, was er persönlich gut oder eben nicht so gut findet.
Danke. Herr Dr. Kippels.
Ja, vielen herzlichen Dank, Frau Vorsitzende. Mir scheint, der 11.11. durchdringt heute ein bisschen die Anhörung. Deshalb, liebe Frau Vogler, nicht so düster. Vielleicht bekommen wir ja eine Erkenntnisspende aus dem heutigen Tag. Jetzt wieder ernsthaft die Frage an die BIT. Die Frage an die Bitkom und an die KBV sowie die Deutsche Krankenhausgesellschaft. Wie schätzen Sie die langfristige Effektivität der Digitalagentur ein, wenn es darum geht, die Digitalisierungsstrategien kontinuierlich an die sich schnell verändernden technologischen und medizinischen Anforderungen anzupassen? Besteht die Gefahr, dass die zentrale Steuerung durch die Agentur zu einer Verlangsamung bei der Anpassung an neue Innovationen führt?
Frau Dr. Benz, fangen wir mit Ihnen an, bitte.
Ja, vielen Dank für die Frage. Die langfristige Effektivität der Digitalagentur ist natürlich wünschenswert, insbesondere wenn es darum geht, die Digitalisierungsstrategien kontinuierlich an dynamische technologische und medizinische Entwicklungen anzupassen. Sie kann allerdings mit den im Gesetzentwurf enthaltenen Regelungen nach unserer Ansicht nicht erreicht werden. Die im Gesetz vorgesehenen massive Erweiterungen der Aufgaben der Gematik und damit Teilverstaatlichung von Bereichen, die bisher von der Industrie wettbewerblich organisiert wurden, birgt dabei für uns das größte Risiko. Und die vorgesehene Doppelrolle, die heute auch schon angesprochen und diskutiert wurde, als Regulierer und Marktteilnehmer schafft dabei ungleiche Wettbewerbsbedingungen und kann damit zu Innovationshemmnis anstatt Förderung führen. Wir sagen, die Digitalagentur soll als Vermittler auftreten, echte Zusammenarbeit fördern und den Wettbewerb maximal steigern. Damit kann Digitalisierung und Innovation vorangetrieben werden.
Danke schön. Und die gleiche Frage ging an Herrn Bayer. Ach, an die KBV, so, ja, Frau Dr. Steiner, ich hatte DKG gedacht.
Bitte. Entschuldigung an beide, glaube ich. Aber jetzt habe ich mich vorgedrängt. Ja, also aus unserer Sicht sollte der Fokus der Arbeit der Digitalagentur zunächst darauf liegen, Stabilität und Sicherheit der TI sicherzustellen, der TI-Anwendungen. Es geht darum, dass man ausreichend erprobte und getestete neue Anwendungen in den Markt bringt. Insofern liegt wirklich, sollte darauf auch der Fokus liegen. Natürlich muss man die Sorge haben, dass, wie das in der Vergangenheit häufig war, dann die Fragen eher auf der Technik oder die Perspektive eher durch die technische Machbarkeit geprägt ist. Insofern ist aus unserer Sicht ganz wichtig, dass natürlich jede weitere Roadmap zur Digitalisierung am praktischen Nutzen derjenigen auszurichten ist, die tägliche Patientenversorgung durchführen und gewährleisten und diese Nutzerperspektive und insgesamt die Betrachtung des Versorgungsprozesses muss damit im Vordergrund stehen. Das sehen wir natürlich dadurch, dass der Gesetzentwurf hier keinerlei Änderungen in der Gesellschafterstruktur hat, sehen wir das schon mit Sorge, dass eben diese Expertise nicht ausreichend mit einbezogen wird. Danke.
Und jetzt, Herr Bayer, noch 20 Sekunden, bitte.
Ja, vielen Dank. Ich schließe mich den Ausführungen der Vorredner an. Ich denke, wenn man jetzt zentrale Steuerung betrachtet, dann ist es natürlich langsamer, als wenn jeder vor sich hin burschen oder jeder seine eigene Lösung fahren darf. Aber wenn das Ziel ist, eine flächendeckende Umsetzung im Gesundheitswesen, wenn es das Ziel ist, dass jeder miteinander kommunizieren kann und sich auch alle verstehen und dass auch nicht Unberechtigte diese Kommunikation daran teilnehmen können oder darauf zugreifen, also das heißt, dass es eine sichere Kommunikation ist, dann ist so eine zentrale Steuerung zwingend. Und die Gematik macht aus meiner Sicht eine sehr gute Arbeit und kann, glaube ich,
mich unterstützen. Okay. Dankeschön. Jetzt geht das Fragerecht wieder an Bündnis 90 Die Grünen. Da waren 30 Sekunden überher. Wir beginnen mit der Zeitrechnung 30 Sekunden nach Beginn, weil wir können das hier nicht einstellen. Bitte, Herr Dr. Damm.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich würde gerne die KBV fragen wollen. Seit Anfang des Jahres läuft ja das E-Rezept millionenfach inzwischen eingelöst. Und wenn man sich die Erfolgsgeschichte dieser digitalen Anwendung anschaut, dann muss man schon sagen, dass das sogenannte Cardlink-Verfahren ein zentraler Schlüssel des Erfolgs war. Was halten Sie davon, für telemedizinische Behandlungen oder auch den Zugriff der F6, F7 auch ein solches Verfahren einzuführen?
Frau Dr. Steiner, bitte.
Ja, vielen Dank. Wir würden dieses Verfahren für sehr sinnvoll erachten, vor dem Hintergrund, dass natürlich gerade jetzt im telemedizinischen Anwendungssetting die EGK ja nur einer optischen Überprüfung unterliegt, indem es sie eben vor die Kamera hält. Das ist zeitraubend, fehleranfällig und auch der Zugang natürlich zur elektronischen Patientenakte ist in dem Fall ja auch nicht gegeben, weil man dafür ja immer die EGK stecken muss und den Behandlungskontext dann herstellen kann. Frau Professor Bullinger-Göpfert hat auf diese 90 Tage Gültigkeit schon hingewiesen. Insofern wäre das sicherlich hilfreich für die Anwendung, gerade im telemedizinischen Bereich.
Danke. Herr Dr. Damm, fahren Sie fort.
Ja, vielen Dank. Ich würde die gleiche Frage auch dem BVITG stellen. Wie sehen Sie das?
Sehr geehrte Frau Vorsitzende, ja, sehr geehrter Herr Darm, entschuldigen Sie, dass ich Ihnen den Rücken zuwenden muss. Ich kann mich den Ausführungen von Frau Dr. Steiner anschließen, möchte noch hinzufügen, dass das Cardlink-Verfahren ein sehr anwenderfreundliches Verfahren ist und auch gut in andere Applikationen eingebunden werden kann, was ja auch wichtig ist für zukünftige Applikationen, die man im Zuge der digitalen Gesundheitsversorgung in Deutschland gerne haben möchte.
Dankeschön, Frau Wendling. Jetzt geht es weiter mit Dr. Damm, bitte.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich würde gerne den Einzelsachverständigen Herrn Professor Karaganidis fragen wollen, wie weit sehen Sie als Notfallmediziner es als wichtig an, dass man im Notfall auf die EPA über ein anderes als das Steckverfahren zugreifen kann?
Herr Professor Karaganidis, bitteschön.
Ja, erstmal wird die elektronische Patientenakte natürlich ein Quantensprung für uns werden in der Klinik, weil wir endlich Zugriff auf die Daten bekommen. In der Notfallsituation werden wir aber in das Problem hineinlaufen, dass wir keine zentrale Plattform haben, auf die wir zugreifen können, völlig unabhängig von der Versicherung, die der Patient vor uns hat. Deswegen sehe ich hier eine absolute Schlüsselposition für eine Digitalagentur, ein einheitliches Frontend zu schaffen, über das ich mich als Arzt oder als Pflegekraft einloggen kann, damit ich unabhängig von der Krankenkasse sehen kann, was der Patient jetzt wirklich hat. Genauso sehe ich eine Schlüsselstellung für die Digitalagentur darin, dass wir in Zukunft bei telemedizinischen Notfallangeboten, ich sage mal Telenotarzt, eine einheitliche Semantik haben und definiert haben, was ist Herzfrequenz, was ist Blutdruck, dass es nicht an der Leitstelle Köln anders aussieht als an der Leitstelle Bergisch Gladbach nebenan.
Danke schön. Dr. Dahmen, bitte.
Ja, vielen Dank. Ich würde gerne den Einzelsachverständigen weiterfragen wollen. Wenn man sich anschaut, wer einerseits wenig digital affin ist und andererseits aber übermäßig häufig auf Gesundheitsleistungen angewiesen sind, dann sind das häufig Menschen, die in Pflegeeinrichtungen leben. Inwieweit halten Sie es für sachgerecht, dass wir im Bereich der telemedizinischen, gerade auch Notfallversorgung in Pflegeeinrichtungen, andere Formen der Kooperation der umliegenden Notfallambulanzen oder Krankenhäuser mit diesen Pflegeeinrichtungen schaffen?
Herr Professor Karaganidis. Sie haben das Wort.
Ja, auch hier werden wir in die Situation hineinlaufen in den nächsten Jahren, dass die stationären Kapazitäten insgesamt weniger werden und dass wir gerade die alten Menschen vielleicht sogar manchmal auch besser in ihrem häuslichen Umfeld behandeln. In Amerika gibt es ja echte Hospital-at-Home-Konzepte. Dafür brauchen wir zwingend die Digitalisierung, sodass ich mich entweder vom Krankenhaus aus der Notaufnahme als quasi Dienstleister oder vom Rettungsdienst aus aufschalten kann auf Systeme, die zum Beispiel in Pflegeheimen vorhanden sind. Und dafür ist es absolut essentiell, dass wir einheitliche Standards haben.
Danke. Und Herr Dr. Dahmen.
Ja, vielen Dank. Ich würde weiter die BRG Selbsthilfe fragen wollen. Inwieweit halten Sie es für sachgerecht, dass sogenannte Favoritenapotheken ausschließlich für Menschen von stationären Pflegeeinrichtungen eingerichtet werden können? Oder sollte das für alle, beispielsweise ältere Menschen, unabhängig von ihrem Pflegegrad oder auch ihrem Aufenthalt in einer stationären Pflegeeinrichtung möglich sein?
Frau Hassel, 45 Sekunden bitte.
Ja, das Problem betrifft natürlich auch die Menschen, die zu Hause immobil sind, chronische Erkrankungen haben und auf Botendienste angewiesen sind. Und wir haben jetzt aktuell das Problem mit dem E-Rezept, dass das Stecken der Gesundheitskarte erforderlich ist. Und wir müssen relativ zügig für diese betroffenen Gruppe eine Lösung finden, wie wir das regeln. Auch wenn die Gematik jetzt schon an ersten Sachen arbeitet, dann ist es trotzdem notwendig, jetzt eine Möglichkeit zu schaffen. Und vorstellbar ist zum Beispiel, dass Patienten, die in Apotheken ersten Rezepte eingelöst haben, dann auch telefonisch Zugriff auf die hinterlegten E-Rezepte geben können. Wichtig wäre aber, dass auf jeden Fall das Zuweisungsverbot dabei erhalten bleibt, davon unberührt ist und dass auch ohne Einwilligung des Patienten dabei nichts geht.
Herzlichen Dank. Jetzt geht das Fragerecht wieder an die FDP und Herr Funke Kaiser hat das Wort.
Ganz herzlichen Dank, Frau Vorsitzende. Der zur Kabinettsfassung des Gesetzentwurfs zur Schaffung der Digitalagentur eingefügte Text zum Paragraph 370c sieht nicht näher spezifizierte Anforderungen an digitale Terminbuchungsplattformen, die durch die KBV und die GKV und den GKV-SV spezifiziert werden sollen, vor. Und meine Frage richtet sich an den Vertreter des Spitzenverbands Fachärztinnen und Fachärzte. Ihr Verband hat über die entsprechenden Mitglieder einen direkten Einblick in die Versorgung. Da würde mich durchaus interessieren, wie Ihre Mitglieder die Belange und Notwendigkeiten sehen rund um die Anwendung und Nutzung von digitalen Terminvermittlungsplattformen im Praxisalltag. Vielleicht könnten Sie das schildern und vielleicht könnten Sie da auch die Bedeutung von digitalen Terminbuchungsplattformen herausstellen.
Herr Dr. Börler, bitte.
Vielen Dank, Herr Abgeordneter. Vielleicht abstrakt, wie kommen eigentlich Patienten zu Terminen? Man kann also sagen, direkt in der Praxis, via Telefon, über andere Ärzte beispielsweise oder in der Regel die Hausarztvermittlungsfälle, jedenfalls dann in den fachärztlichen Versorgungsbereich, über die gesetzlich geschaffenen Terminservicestellen und über die angesprochenen Terminplattformen, die auch private Anbieter in den Markt gebracht haben. Letztgenannter Punkt nimmt in den letzten Jahren zu, hat aber gegenüber dem weiterhin eine nachgeordnete Bedeutung, hat sicherlich einen großen Benefit für Menschen, die mangels Zeitmangel jetzt nicht die ersten beiden genannten Lösungen, das heißt in der Praxis und via Telefon zu einem Termin kommen, also in der Regel arbeitstätige Menschen. Und auf der anderen Seite tragen natürlich Terminplattformen dazu bei, auch wenn auch im geringen Maße, die MFAs in den Praxen zu entlasten. Und wie gesagt, derzeit ist es so, und das wird auch in Zukunft so sein, es wird es weiter Termine auch über andere Wege geben. Aber das ist sicherlich, Terminplattformen sind sicherlich ein nützliches Add-on an dieser Stelle.
Dankeschön. Herr Funke-Kaiser, bitte.
Ich hätte eine Nachfrage. Inwiefern ist der Schutz von sensiblen Patientendaten in Bezug auf digitale Anwendungen bereits heute durch rechtliche Normen sichergestellt? Besteht hier überhaupt Regelungsbedarf?
Herr Dr. Böhler, dann fahren Sie fort, bitte.
Vielen Dank, Herr Abgeordneter, für diese Frage. Wie Sie ja alle wissen, ist über die EU-DSGVO, Datenschutzgrundverordnung und das Bundesdatenschutzgesetz ein sehr, sehr hohes Schutzniveau, insbesondere bei den sogenannten Artikel 9 Daten, das heißt Gesundheitsdaten, vorhanden. Wir erkennen dort an der Stelle keine Schutzlücken. Wir weisen auch ausdrücklich darauf hin, dass die Rechtsfolgen sehr, sehr erheblich sind bei auch kleinen Verstößen. Im Übrigen sehen wir auch kein Vollzugsdefizit. Wir haben ja 17 Landesdatenschutzaufsichten in Deutschland, die alle insbesondere bei diesen Terminplattformen, weil sie bundesweit tätig sind, zuständig wären. Was wir also sehen, ist hier im Wesentlichen zunehmende Bürokratie, die da entsteht, und zwar auf der einen Seite auf der Seite der Selbstverwaltung, die für diese Fragen gar keine Kompetenzen personeller Natur haben, zusätzlich bei den Unternehmen, die da betroffen sind, und natürlich auch bei den Vertragsärztinnen und Vertragsärzten und auch natürlich bei den Vertragszahnärztinnen und Vertragszahnärzten.
Vielen Dank. Und meine letzte Frage geht an die Gematik. Es wurde ja schon gesprochen, deswegen ganz direkt. Würden Sie gerne Marktteilnehmer werden? Und welche Formulierung würden Sie dann präferieren, dass man eine klare Abgrenzung vornimmt, dass die Befürchtung ins Leere läuft?
Herr Dr. Hartke, 10 Sekunden.
Vielen Dank. Das ist sehr knapp. In der Tat glauben wir, dass insbesondere in Bezug auf zentrale Infrastrukturkomponenten eine Beschaffung durch die Gematik deutlich helfen könnte, Sicherheit und Stabilität herzustellen.
Dankeschön. Jetzt geht das Fragerecht an die AfD. Da waren ein paar Sekunden schon aufgebraucht. Das heißt, wir stellen 2 Minuten ein und beginnen aber erst 40 Sekunden, nachdem Sie begonnen haben. Es hat alles seine Ordnung, nur dass das auch für alle nachvollziehbar ist.
Ich spreche jetzt ganz schnell. Meine Fragen gehen an die Kassenärztliche Bundesvereinigung und an die Deutsche Krankenhausgesellschaft. Wettbewerb und Standardisierung passt ja nicht immer wirklich gut zusammen. Sehen Sie eigentlich in dieser starken Standardisierung, die wir jetzt erleben, eher einen Innovationsnachteil? Oder wo könnten Sie sich da vielleicht auch Kompromisse und eine bessere Lösung vorstellen? Danke.
Frau Dr. Steiner, beginnen Sie bitte.
Also wenn Sie das im Hinblick auf die Standardisierung, was Interoperabilität und insgesamt Digitalprozesse angeht, dann sehen wir da natürlich einen Vorteil, einfach deshalb, weil die Anwendungen, Dienste, Komponenten, Prozesse dadurch auch entsprechend anwenderfreundlich, benutzerfreundlicher werden und besser steuerbar.
Dieselbe Frage von Herrn Schneider an Sie, Herr Bayer, bitte.
Also die Standardisierung ist extrem wichtig, damit wir miteinander kommunizieren können. Da fährt kein Weg dran vorbei. Der Weg ist zwar schmerzhaft, das merken wir jetzt ja auch schon seit Jahren. Wir wehren uns auch dagegen, dass Krankenhäuser immer gleich sanktioniert werden, wenn sie den Weg nicht beeinflussen können. Aber den Weg müssen wir gehen. Das geht nicht anders. Die Standardisierung muss kommen.
Herr Schneider, bitte.
Dann möchte ich meine nächste Frage an die beiden Sitzwachmann richten von der Bundeszahnärztekammer und Bundesärztekammer. Wir haben immer noch viele Sanktionsmöglichkeiten im System. Wie stehen Sie dazu und welche besseren Alternativen würden Sie vorschlagen?
Man sagt ja häufig, Bundesärztekammer, vielen Dank für die Frage. Man sagt ja häufig, Geld ist das adäquate Erziehungsmittel für Erwachsene. Das mag grundsätzlich stimmen. In solchen Fällen, glaube ich, ist es als Anreizmechanismus nicht geeignet. Ich kann nur dann sanktioniert werden, wenn ich etwas nicht tue, was andere oder ich selber wünsche, aber es auch beeinflussen kann. Und da sind wir bei dem Knackpunkt, dass vieles von dem, was gefordert wird und an Sanktionen gebunden wird, nicht innerhalb der Entscheidungssphäre des einzelnen Leistungserbringers des Arztes ist.
Danke schön, Herr Butz. Und Frau Dr. Ermler, dieselbe Frage ging an Sie, bitte.
Ja, vielen Dank. Ich kann mich dem Vorredner nur anschließen. Sanktionen sind genau in der Selbstverwaltung nicht zwingend angebracht, lieber andere Anreize setzen. Danke.
Vielen Dank. Damit sind wir am Ende angekommen dieser heutigen Anhörung, die ja tatsächlich eine besondere Anhörung war, wo jetzt diskutiert werden muss, wie mit diesen Erkenntnissen in der Regierung und im Parlament umgegangen wird, insbesondere im Parlament, weil wir im parlamentarischen Verfahren jetzt sind. Wir danken Ihnen ganz herzlich für Ihre Expertise, für die konzentrierte Atmosphäre. Der Dank geht ebenso an die Abgeordneten. Wir wünschen Ihnen einen guten Nachhauseweg und auf Wiedersehen. Tschüss.
Vielen Dank. Tschüss.